Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
Ahoi, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 118. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus
und der Pfeffersack Ansgar.
Und Justus, seit gestern Abend ist Bayer Leverkusen deutscher Fußballmeister.
Ja.
Was fällt dir dazu ein, außer dass wir natürlich einmal gemeinsam herzlichen Glückwunsch gegen Leverkusen sagen und vielleicht darauf sogar ein Bierchen öffnen?
Was mir dazu einfällt?
Ich mache erstmal ein Bierchen auf. Hast du auch eins?
Ja, ich habe hier auch eins. Ich habe hier ein No-Name-Bier, was ich nicht erwähnen möchte.
Ich habe ein Ratsherren, ja. Helles, in einer 0,33 Liter Flasche, die aussieht wie eine 0,5 Liter Flasche. Ja, okay.
Gut.
Trinken wir auf Rainer Kallmund, Rudi Völler und natürlich Xabi Alonso.
Ja, auf Vizekusen, auf das ehemalige Vizekusen. Ja. Was mir dazu einfällt, ja, also mir fällt dazu ein, dass andere Mannschaften durchaus in der Lage sind, ihre Tabellenführung auszubauen und vorzeitig erfolgreich zu beenden.
Aha, da haben wir beide die gleichen Gedanken, weil ich fand, es war nämlich wirklich lange Zeit irgendwie so eine Parallele zwischen St. Pauli und Leverkusen,
ja.
Weil das sind so beides Vereine, bei denen man das nun nicht unbedingt erwartet hat.
Denen man das auch total gönnt. Vor allem, dass sie dann mal an der Tabellenspitze
sind. Ja, denen man das auch mal gönnt, dass es mal jemand anders ist. Die haben beide einen Trainer, der ganz maßgeblich für den Erfolg verantwortlich ist.
Und auch Trainer, die modernen deutschen Fußball spielen.
Genau, das stimmt. Ja? Die wirklich sozusagen so einen eigenen Fußball kreiert haben.
Genau.
Und der Unterschied ist aber dann doch, also eine Weile sind beide Teams mit großem Abstand marschiert. Aber irgendwie bei euch schmilzt der Vorsprung wie ein Eis in der Sonne.
Ja, leider.
Ja. Nicht mehr Tabellenführer.
Wir haben leider keinen Florian Wirtz in unseren Reihen, muss man dann doch sagen. Wenn es mal nur daran läge, ich weiß es nicht. Das ist alles nicht so schön gerade. Aber lass uns doch mal zu dem hier kommen.
Schatz, wie war dein Wochenende?
So soll ich anfangen?
Wer soll denn mal anfangen? Wir haben ja zeitgleich
gespielt. Wir haben ja gleichzeitig gespielt. Bei mir ist es so, ich habe das Spiel am Sonntag 13:30 gar nicht geguckt, denn meine Kids wollten gerne auf den Dom, auf den Rummelplatz, und das konnte ich ihnen dann irgendwie auch nicht. Ich habe so ein bisschen gedacht, kann ich jetzt das Spiel auslassen? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie, ja, wahrscheinlich wird das eh nur wieder ätzend. Wahrscheinlich ärgere ich mich eh nur wieder. Und
ja,
dann
verständlich.
Gehe ich doch wieder mit den Kindern auf den Dom.
Und du warst ja auch ganz dicht an einem ganz tollen anderen Fußballspiel dann, ne?
Das war nämlich das Surreale dann. Aber erstmal musste ich wieder, das Lustige war, ich musste wieder wie am vorherigen Wochenende, als ich zum HSV gefahren bin, musste ich wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt. Es war wieder dieser miese Schienenersatzverkehr.
Ja. War es ähnlich schlimm?
Nee, das war diesmal tatsächlich gar nicht schlimm, weil auf dem Hinweg, wir sind erst gefahren, als das Spiel schon lief. Lustigerweise saß im Zug neben mir jemand, der das HSV-Spiel auf dem Handy sich anguckte, irgendwie auf Sky Go.
Ja.
Und da guckte ich so ein bisschen mit. Da war gerade immer ständig Reis am Ball. Das waren so die ersten 10 bis 15 Minuten, konnte ich da ein bisschen mitgucken.
Ja.
Da ist aber ja noch nichts Wildes passiert.
Nee.
Und dann sind wir schön über den Dom geschlendert, das war auch wirklich sehr nett, und es war aber dann total surreal, dass nebenan das St. Pauli-Spiel lief und man hört es noch immer ab und zu mal jubeln, da guckte ich mal auf den Ticker, da war aber gar kein Tor gefallen, da war es irgendwie eine Chance. Wir sind dann auch riesenrad.
Was mich jetzt mal interessieren würde, hatte man dann neben dem Stadion Empfang, weil also wenn man im Stadion ist, haben wir ja letztes Mal auch, glaube ich, schon drüber gesprochen, hat man ja eigentlich gar keinen Empfang, aber ist es dann 30 Meter weiter außerhalb des Stadions schon so, dass man doch wieder Kicker-Ticker empfangen kann.
Ich hatte zwischendurch mal tatsächlich auf dem Dom keinen Empfang.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das, also ich finde es armselig, wenn es dann auch draußen so weit ist. Echt schlecht. Aber
Servicewüste Deutschland.
Ja, also armselig.
Netzwüste.
Aber vielleicht lag es auch an meinem Handy. Aber wir sind dann auch Riesenrad gefahren, da konnte man tatsächlich von oben reingucken.
Ja.
Da sah man die gelben Männchen da hin und her stratzen.
Ja, die erfolgreichen gelben Männchen, ja. Und die nicht so erfolgreichen braun-weißen.
Ja, genau. Wobei, also es war dann, Ich habe mir dann abends das Spiel nochmal brav, ich hatte es aufgenommen mit meiner Magenta-Box und habe es mir dann abends nochmal fast in voller Länge angeguckt. Und es war auch eigentlich ganz gut so, weil...
Also von welchem Spiel sprichst du jetzt? Von eurem?
Das HSV-Spiel. Euer, das habe ich mir nochmal in der Zusammenfassung angeguckt. Es war insofern ganz gut, als dass, wenn ich dieses Spiel mit dieser roten Karte für Ramos, den zwei Toren für Magdeburg, mir im Fernsehen live angesehen hätte, da hätte ich echt zu viel bekommen. Also da wäre ich so sauer gewesen. Und so,
das wäre dann wie die Geisterbahn irgendwie rückwärts im Dunkeln fahren müssen.
Ja, irgendwie sowas. Oder wie wilde Maus, also ich mag ja auch diesen ganzen, ich mag diese ganzen Fahrgeschäfte.
Oder wie wilde Maus nackt fahren. Im
Regen. Genau.
Es ging ja wirklich schon extrem schlecht für euch los, ne? Also ich habe das ja auch nur so im Ticker nebenher verfolgt.
Ja, es war ganz furchtbar. Also ich gucke dann irgendwie so eine rote Karte für Ramos.
Rote Karte und Elfmeter, das ist ja die Höchststrafe.
Und, ne? Genau, und Elfmeter und wie heißt er? Hakuni?
Hatzikadunic?
Nein, der
Hakuna Matata?
Der Magdeburger, der heißt doch irgendwie ich weiß nicht, wie heißt er denn?
El Hankuri,
genau. Ja. Elhan Kuri, du hast recht. Der hat dann ja den Elfmeter reingemacht. Raab hat ja die Ecke geahnt. 1-0 und dann noch irgendwie vor der Halbzeit noch ein Elfmeter. Weil Raab einen Spieler umgerissen hatte. Also irgendwie komische Entscheidung. Also beide Elfmeterentscheidungen ja übrigens sehr. Die erste Entscheidung war ja so, da war ein Magdeburger durch und Ramos rannte hinter ihm her oder neben ihm her, zog so ein bisschen an ihm und hat dann so einen Fußkontakt gehabt, weil ich habe mal in so einer Hintertorkamera gesehen, ganz eindeutig vorm 16er. Das war echt komisch.
Ja.
Also fand ich jetzt überhaupt keinen gerechtfertigten Elfmeter. Ansonsten muss man sagen, hat der HSV natürlich wieder irgendwie schlecht verteidigt. Es gab mehrfach diesen Fall, dass so ein langer Ball nach vorne gedroschen wurde von Magdeburg. Also das war zum Beispiel auch diese Szene, die dann zum Elfmeter führte. Das gab es in der 40. Minute nochmal. Wieder so ein langer Ball hinter die Kette gedroschen. Und in der 40. Minute war das dann so, dass Schuler frei auf Raab zulief, aber Raab hat dann gehalten. Später hatte Raab ja den Elfmeter verursacht. Mhm. Aber die Abwehr war wieder nicht besonders gut aufgestellt. Mhm. Ich habe da natürlich gedacht, okay, ein Mann weniger, jetzt noch eine zweite Halbzeit am Ticker, habe ich das gar nicht mehr so verfolgt. Umso überraschter war ich, dass es dann, als ich dann so 80. Minute wieder reinging und dann stand es 2-1, weil tatsächlich Schonlau so um die 67. Minute mit mehr Glück als Verstand der Tor gemacht hat. HSV war aber in der zweiten Halbzeit wirklich deutlich besser. Baumgart hat da wohl eine Ansage gemacht.
Ja, es war halt so eine Alles-oder-Nichts-Ansage in der Pause, ne?
Also genau, ja.
Muss man ja auch machen dann quasi.
Aber also, das ist,
Sie haben es ja anscheinend doch sehr gut dann umgesetzt, ne? Das ist ja bei euch so ein bisschen das lachende Auge. Bei einem weinenden Auge habt ihr auch ein lachendes Auge, nämlich dass ihr 0-2 Rückstand in einer Halbzeit in Unterzahl aufgeholt habt.
Genau, schon, das war dann sozusagen in der 90+4.
Das zeugt von den viel vermissten Eiern, die du ja
beschrien
hast, dass es die nicht mehr gibt.
Meffert hat das dann zum Schluss noch reingeköpft und das war wirklich ein Triumph, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber da...
Triumph des Willens.
Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen.
Ach Gott. Ja.
Aber das war es letzten Endes. Sie wollten es unbedingt. Und haben einfach Moral bewiesen, haben Eier bewiesen. Das fand ich schon stark. Trotzdem bin ich ganz froh, dass ich die Zeit lieber auf dem Dom verbracht habe. Und es war...
Obwohl das ja mit zwei kleinen Kindern auch recht stressig ist.
Nein, das war schon schön.
War das schön?
Die haben sich total gefreut. Also die haben... der Große ist wirklich diese ganz wilden Geschäfte gefahren, die so, wo du so hochgeschleudert wirst und dann wirst du oben in der Luft irgendwie so 360 Grad.
Du hattest doch auf Instagram, hast du gepostet, dieses unsägliche Teil, was irgendwie so, irgendwie, weiß nicht, gefühlt 150 Meter hoch.
Ja, ja.
So eine kleine Kapsel, so eine kleine Schote, die dann da irgendwie dann so rumgewirbelt wird und ist auch irgendwie das höchste Fahrerlebnis in Europa oder irgendwie sowas. War er da drin?
Ja, da war Jakob.
Nein.
Jakob, ja, da war er drin.
Auf sowas steht er.
Ja, tatsächlich.
Mit 13. Also, das ist ja.
Tatsächlich. Okay. Also, wow. Das flasht ihn. Es gab noch so ein anderes Ding, das war nicht ganz so hoch, war aber auch so, da wurde man auch so hochgerissen. War
Moment mal, und da geht er auch alleine rein, ohne dich.
Da geht er alleine rein, ja.
Was? Unglaublich.
Ja, ich weiß auch nicht, ja.
Das ist schon extrem,
finde ja. ich. Ja, finde ich auch. Aber der ist auch im Heidepark irgendwie, macht die Krake da immer so einmal nach dem, ja. Also fährt da runter und stellt sich gleich wieder
an. Ach so, ja, die Krake, wo man da so senkrecht in dieses Feuerloch reinfällt dann, ne?
Irgendwie. Ja, genau. Ich glaube, es ist ein Wasserloch, aber.
Man wird noch nass gespritzt dabei. Ja, Hut ab.
Ich vertrage das alles gar nicht mehr, diese ganzen schnellen Sachen. Ich bin einmal schön Autoscooter gefahren.
Ja. Obwohl ich find Autoscooter teilweise viel härter als die Fahrgeschäfte, weil wenn dir ja da irgendwie jemand volle Kante in die Seite fährt und du dann noch stimmt. irgendwie auf der, also wenn man so gesandwicht wird, da kann man sich echt irgendwie den Nackenwirbel ausrenken.
Ist nicht gut. Das stimmt. Wobei das dann, also ich kann natürlich sehr gut Autoscooter fahren, ne? Ich laviere mich da überall raus, mich kriegt keiner, dann fahre ich nochmal eine Runde rückwärts. Und wir waren natürlich jetzt auch am frühen Nachmittag da und da waren ja die anderen Daddys mit ihren Kindern und fahren alle schön gesittet im Kreis. Es ist nicht so wie Samstagabend, wenn da der Ostdorfer Born den dicken Max macht.
Früher, ich habe neulich mal wieder, muss ich sagen, so einen sehr schönen Dokumentarfilm geschaut. Den gibt es, glaube ich, auf YouTube, war das. Über die Champs-Szene in Hamburg in den 80er Jahren. Du kennst die Champs, ne? Das war so eine so eine Straßengang, die auf dem Dom ihr Unwesen trieben in den 80ern. Und alle, und alle trugen immer so Bomberjacke, Blouson, irgendwie so, dann so Boxerstiefel, feinste Fliegerseide und haben da irgendwie die Leute terrorisiert. Und die hingen natürlich, der Haupttreffpunkt war natürlich auch immer am Autoscooter auf dem Hamburger Dom. Und da musste man sehr aufpassen, dass man nicht einer aufs Maul kriegt, wenn man die irgendwie falsch angeguckt hat. Musst du dir mal eingeben, irgendwie, ich glaube, Champs, Hamburger Dom, 80er, keine Ahnung, ich glaube, dann guck dir das mal an. Das ist, da lernt man noch was über Hamburg.
Ja, da lernt man mal die richtig historischen Dinge.
Ja, das sind die wichtigen Dinge, ja.
Ja, aber dann kam natürlich dann irgendwann ab 3:30 kam dann da auch die bedröppelten St. Pauli-Fans, gingen dann da über den Dom und reagierten sich am Hau den Lukas ab.
Ja, das glaube ich. Ja, schade.
Ja, gut. Tragisch. Ja, das ist auch schon das, was ich jetzt im Wesentlichen zu meinem Spiel sagen
möchte. Okay, also es war gar kein richtiger Spielbericht, sondern eher ein Dombericht. Aber ist auch gut. Ist mal was anderes. Ich muss auch zugeben, ich habe euer Spiel überhaupt nicht gesehen. Ich habe das wirklich nur im Ticker
verfolgt. Hast du auch nicht die Zusammenfassung?
Ich habe auch nicht die Zusammenfassung gesehen. Nee, ich glaube das mal alles, was du da gesagt hast.
Mhm. Ja, wer weiß, ob es stimmt. Also ich habe mir von euch die Zusammenfassung angeguckt.
Ja. Das ist lobenswert.
Das war ja ein Ding.
Es ist ja auch für euch am Ende erfreulicher ausgegangen als für uns. Ne? Es war ja also apropos Achterbahn. Ne? Also bei uns war es ja eine extreme Achterbahnfahrt, das ganze Spiel. Bei euch ja in gewisser Weise auch. Obwohl bei euch war es eher so steile Talfahrt und dann wieder hoch auf den Berg. So, ne? Und zum Schluss, ich meine, ihr seid ja mit einem guten Gefühl, also halbwegs guten Gefühl wieder irgendwie rausgekommen.
Die Tabelle ist natürlich immer noch, also es ist jämmerlich, jetzt hat man 3 Punkte Rückstand.
Also wenn ihr vorher gewusst hättet, dass ihr nur unentschieden spielt, hättet ihr natürlich, hätte jeder HSV-Fan im Strahl gekotzt.
Nein. Ja, ja.
Aber so nach dem Spielverlauf ist es ja noch versöhnlich gelaufen.
Ja.
Nicht so wie bei uns. Ja, also genau, St. Pauli. Ich hab das Ganze schön zu Hause von der Couch ausgeguckt, in einem Livestream. Und eigentlich wollten wir ja 3 Punkte für Kiste holen an dem schönen Sonntagnachmittag. 3 Punkte für Kiste, ja, genau. Den Fan des FC St. Pauli, der letzte Woche ja tragischerweise verstorben ist. Ja, wir hatten ja beim letzten Spiel schon drüber gesprochen, dass jemand bei der Anfahrt nach Karlsruhe, glaube ich, ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und der ist tatsächlich gestorben letzte Woche und gehörte wohl den St. Pauli Ultras an und deswegen gab es nämlich auch eine sehr ergreifende Choreo gleich zu Beginn des Spiels.
Ja.
Und sie hatten einen Banner, da drauf stand Kiste für immer, Ultras sterben nie. Dazu erklang vorher auch noch eine sehr schöne Version von You'll Never Walk Alone durchs Stadion, wo irgendwie alle mitgesungen haben, alle aufgestanden sind. Gänsehaut pur.
Da fällt mir ein, ich habe irgendwo in einem Spielbericht, ich weiß aber nicht mehr genau zu welchem Spiel, das kann auch erste Liga gewesen sein, da gab es auch so eine Choreo und da stand irgendwie, du schaust von oben, du schaust ab jetzt von oben auf uns runter oder auf uns, uns zu. Also da ist auch offenbar jemand gestorben.
Ja.
Also,
Wo war das bei eurem Spiel?
Ja, das war, nein, nicht bei unserem Spiel. Das war, ich weiß es nicht genau. Ich habe es in irgendeinem Spielbericht gesehen. Oder ich habe es vielleicht auch live gesehen. Ich habe am Samstag auch Konferenz. Ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Tja. Ja. So, sorry. So ein halber Infobrocken. Mach weiter.
Ja, okay. Gut, ja. Dann kommen wir mal zum Spiel. Ja, Elversberg kam mit einer Torflaute ans Billandtor. Die haben nämlich fünf.
Die hatten schon ewig nicht mehr gewonnen.
Die hatten fünf der letzten sechs Spiele kein Tor mehr erzielt.
Ja.
Und das hieß aber gar nichts, denn es sah gleich von Anpfiff an auf dem Platz ganz anders aus. Innerhalb der ersten 20 Minuten musste Vasil gleich dreimal mit Glanzparaden retten.
Mhm. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Er hat ein paar Mal da echt.
Er hatte viel zu tun. Ja. Ich weiß nicht, was da los war.
Elversberg brandgefährlich.
Also man muss sagen, ja, es war eine Mischung. Einmal aus St. Pauli nicht gut drauf anscheinend und Elversberg einfach auch über ihre Verhältnisse beschwingt. Und ich meine, die hatten auch nichts zu verlieren. Ne? Also die sind ja im gesicherten Mittelfeld und konnten befreit aufspielen. Und genau das haben sie auch getan. Aber das, was bei uns los war, das bleibt viel Raum für Spekulation jetzt. Wahrscheinlich, so wie du es jetzt auch natürlich gerne versuchst darzustellen, stimmt es wahrscheinlich auch. Nämlich, dass ich glaube, uns geht die Muffe. Leider. Ne? Wir haben was zu verlieren.
Also ich weiß nicht, ob euch die Muffe geht, aber ich glaube, die Leute sind schon in Gedanken zu sehr in Liga 1 und überlegen sich, wofür sie das Geld ausgeben.
Das glaube ich nun überhaupt nicht, Ansgar. Aber ich glaube, man merkt jetzt irgendwie, es ist die Zielgerade und es herrschte ja schon ein großer Druck dadurch, dass die anderen Mannschaften um uns herum alle vorgelegt hatten. Und ich glaube schon, dass man da einfach so ein bisschen unlockerer in so ein Spiel reingeht oder vielleicht weniger selbstbewusst, gerade wenn man davor noch das letzte Spiel verloren hatte. Und man musste jetzt halt performen. Ne? Und das kann schon sein, dass das, also ich glaube nicht, dass da irgendwie Überheblichkeit der Grund war, eher im Gegenteil.
Nee, Überheblichkeit meine ich nicht, sondern es ist sozusagen so ein Gedanken schon.
Was auch immer es war leider präsent.
Es hat ja auch ein Spieler der St. Paulianer, ich weiß aber leider jetzt auch nicht mehr genau wer, hinter dem Interview gesagt, wir waren gar nicht richtig auf dem Platz.
Das haben glaube ich so ziemlich alle gesagt, aber es war wahrscheinlich Erik Smied. Der ist am härtesten mit sich und allen anderen ins Gericht gegangen. Diese ersten 20 Minuten, da gelang St. Pauli auch so gut wie gar nichts, muss man sagen. Mhm. Was leider noch erschwerend hinzukam, war, dass Philipp Treu, der gerade wieder es in die Startelf geschafft hatte nach seiner Verletzung, nach 5 Minuten bereits ausgewechselt werden musste.
Ja.
Darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen.
Ja, hat sich was gebrochen. Oder darf ich jetzt nicht spoilern?
Nee, spoiler mal nicht.
Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was passiert sein könnte.
Für ihn kam dann Lars Ritzka rein. Hm. Der das ja auch
wirklich?
Immer.
Ritzka?
Ja, Ritzka hat das ja immer. Ach so, der hat ihn ja auch bisher immer vertreten. Das hat er immer sehr schön gemacht. Mhm.
Okay.
In der 22. Minute dann endlich die erste echte Torschance für uns durch Elias Saad, wo der Elversberger Keeper auf der Linie klären musste. Das hätte es schon sein können. Das war eine ziemlich große Chance. Und nur eine Minute später gab es dann schon wieder Rumgepenne bei uns in der Kiezabwehr. Adam Dzwigawa ließ sich von einem Elversberger...
Der schon wieder?
Ja, man muss sagen,
was ist mit dem los?
Dzwigawa. Ja, seitdem der seinen Vertrag verlängert hat, spielt er...
Ich wollte gerade sagen, dessen Vertrag wurde doch gerade
verlängert. Ja, das, und also vorher war er so solide wie ein Fels. Inzwischen hat sich das leider so ein bisschen verändert, aber natürlich auch im Kollektiv mit allen anderen bei dem Spiel. Aber es fiel doch wieder auf, dass also dieser Mega-Schnitzer, wo er sich dann von dem Elversberger da am eigenen Strafraum den Ball abluchsen ließ, war leider mal wieder er. Zum Glück hat Vasil das Ding auch noch abgewendet und uns da in der ersten Halbzeit wirklich in den Arsch gerettet. Aber spätestens da merkte man auch, dass heute irgendwie komplett der Wurm drin ist bei uns. Okay. In der 39. Minute dann allerdings das 1:0 für uns durch Ergestein. Wieder durch eine einstudierte Ecke. Das war ein ziemlich cooles Tor, muss ich sagen. Da habe ich mich sehr gefreut.
So auch wieder so einer weggeblockt, ne?
Ja, genau. Es wurden wieder mehrere Spieler weggeblockt, aber diesmal anders exekutiert. Smied schlug den Ball wunderbar so ganz flach die Torauslinie entlang auf den kurzen Pfosten und Jojo rannte dann so vom Elfmeterpunkt los und also kam genau im richtigen Moment, sodass er den Ball dann in Goldgetter-Manier in die Maschen dreschen konnte. Um kurz zu fassen, da konnte wirklich keiner was machen. Und wie man in der Zeitlupe gesehen hatte, ja, wurde ordentlich geschoben und gedrückt und gedrängelt. Haben wir ein bisschen Glück gehabt, glaube ich, auch, dass Carol Metz da nicht, also dass kein Foul gepfiffen wurde, weil Metz da schon ziemlich viel gerangelt hatte mit einem Spieler. Hat der Schiri aber durchgewunken, was gut war. Für uns natürlich. Naja, gut, so ging es dann also mit der Führung in die Kabine. Aber man sah schon an Fabians Gesichtsausdruck, dass er alles andere als zufrieden war. Ja, und das sollte sich dann natürlich in der zweiten Halbzeit auch fortsetzen. In Hälfte 2 kamen dann nämlich erstmal die Gäste zum, muss man doch sagen, verdienten Ausgleich. St. Pauli bekam den Ball vor dem eigenen Tor nicht weg und Neubauer schoss den Ball dann mega präzise ins lange Eck. Keine Chance für Fasil diesmal. Gut, dann stand es 1-1. Aber danach kam dann eigentlich für uns die beste Phase, würde ich mal fast sagen. Gute Druckphase. Und in der 68. Minute wurde das Ganze dann auch mit dem 2-1 gekrönt. Hartl hämmerte das Ding in die Masche, nachdem es vorher noch so ein ziemliches Gestochere gegeben hatte im gegnerischen Strafraum. Metcalf hat den Ball dann so zu ihm weitergeleitet und er hat ihn dann schön reingehämmert. Und da dachte ich dann so, okay, jetzt haben sie sich gefangen und das Spiel ist hoffentlich unter Kontrolle. Aber Pustekuchen. Bereits eine Minute später klingelte es nämlich in unserem Kasten. Das 2-2. Nach einem langen Steilpass auf Boyamba, der dann nicht lange fackelte und das Ding in die Maschen drosch. Und das ging einfach, es ging alles viel zu einfach.
Das ist immer ätzend, ne? Wenn man denkt, so, okay, jetzt steht es endlich mal 2-1, ach, so eine Stunde gespielt, jetzt haben wir es endlich, jetzt ringen wir sie zu Boden, am Ende gewinnen wir das Ding hier mit 4-1.
Ja, genau.
Und dann kommt es anders.
Also ja, postwendend, es war wirklich, glaube ich, keine zwei Minuten später, stand es dann schon wieder 2-2. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal gegen meine Couch getreten. Das sollte noch ein paar Mal mehr folgen. Gut, und damit war es nämlich nicht genug, denn das 2-3, ein paar Minuten später, wieder ließ sich unsere Abwehr von den schnellen Elversbergern abkochen. Und die schoben dann zum 3-2 ein. Und dann fiel natürlich auch noch das 2-4 nach einem Konter. Und da habe ich dann wirklich so doll gegen die Couch getreten, dass ich mir irgendwie halb den Zeh verstaucht habe dabei.
Oh je.
Ich humpel heute ein bisschen. Yeah. Aber hab wieder den Zorn. Oder nee, was soll ich sagen, mich der Lächerlichkeit preisgegeben gegenüber meiner Familie, die das dann irgendwie mit.
Haben Sie das gesehen oder war es?
Kopfschütteln quittierten. Ich habe es allein geguckt, aber ich war so in der Ecke und die haben natürlich mitgekriegt, wie ich da rumgetobt habe. Sie haben mir verziehen, zum Glück. Ja, man muss sagen, Elversberg hat seine Chancen auch einfach perfekt ausgespielt. Also die sind wirklich über sich selbst hinausgewachsen an dem Tag.
Ja.
Hätte man besser und schöner nicht machen können. Wir hatten ja letztes Mal auch über dieses tolle Kontertor vom KSC gesprochen. Das zum 2-1. Und ich fand, das war heute eigentlich so eine nahtlose Fortsetzung solcher wunderschöner Kombinationen, die dann zu diesen Toren führten gegen uns. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da viel hätte machen können. Wahrscheinlich ja, also in der Entstehung der Tore wahrscheinlich schon. Aber wie es am Ende auch im Strafraum ausgespielt wurde, war einfach schon echt sahnemäßig, muss man sagen. Mhm. Konnte man nichts machen. Am Ende gelang uns dann noch der 3-4 Anschlusstreffer durch Jackson, irgendwie in der 92. Minute oder so. Aber da war das Ding natürlich irgendwie durch. Insgesamt einfach eine ganz, ganz, ganz miserable Leistung von meinem Team. Was aber, wie wir schon vorhin gesagt haben, zum Glück allen bewusst war. Insofern gibt es vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass die Woche jetzt genutzt wird und wieder die Basics einstudiert werden und es am kommenden Wochenende besser gemacht werden kann.
Ihr könnt ja noch mal nach Malle fliegen zum Trainingslager. Oder, macht ihr das, bevor ihr gegen uns spielt? Es ist ja tatsächlich, das Wetter ist ja gerade wieder richtig scheiße in Hamburg. Es ist arschkalt.
Ja, es hat sich wieder komplett ins Gegenteil verkehrt. Ne?
Ja.
Ja. Naja, es ist halt der April. Ne? Nee, ich glaube, Malle machen wir nicht nochmal.
Na gut.
Ach Gott, ja. Also, hatte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Ich dachte schon, da kommt jetzt die Reaktion. Also, dass man zumindest noch das Unentschieden schafft gegen diese Mannschaft.
Ja.
Aber das, es ist nicht schön. Aber
es war wirklich lustig, das so von nebenan her mit zu erleben, so nebendran.
Ja.
Es hat mich dann doch alles sehr versöhnlich. Auf einmal stand es auf der einen Seite 2-2 und bei euch 3-4, das konnte ich gar nicht glauben, habe ich.
Ja, ja.
What? Also,
Ja, das war wirklich, also man, ich meine, zur Halbzeit sah ja alles so aus, als ob es für euch ein absolutes Debakel würde. Und wir sind on track, ne, mit 1-0 und ihr 0-2 und rote Karte und so. Und dann, ja, am Ende wart ihr dann die happy Mannschaft. Nicht happy, ja. Die okaye Mannschaft. Und wir lecken unsere Wunden. Aber kommen wir doch mal jetzt zu dem hier.
Man of the Match.
Also, mein Man of the Match, Justus. Ich habe ja tatsächlich, da ich das HSV-Spiel dann erst abends geguckt habe, ich nehme mal zwei Man of the Match aus anderen Spielen, aus komplett anderen Spielen. Ja. Und zwar am Samstag habe ich tatsächlich Zweitliga-Konferenz gesehen. Da hat ja unser, und da habe ich mir ganz genau natürlich unseren nächsten Gegner, Holstein Kiel, angeguckt.
Ja.
Und da wurde Fiete Arp in der 75. Minute eingewechselt.
Ach ja, das hattest du auch auf Insta
geschrieben. Das stimmt, ne? Das habe ich dann gleich mal auf Insta gestellt.
Ich hatte mich noch so ein bisschen gewundert, was du damit uns allen mitteilen möchtest.
Er ist ja ein Ex-HSVer, ne? Ich finde, also er ist so einer, wo mich das immer noch interessiert. Es tut mir so ein bisschen leid, also seine Karriere ist ja sehr nicht so verlaufen, wie es mal sozusagen.
Er ist ja zu den Bayern gegangen, was nicht so eine gute Entscheidung.
Genau, und
gewesen ist
anscheinend bei Kiel kriegt das jetzt anscheinend doch hin. Ja. Lustigerweise sind ja auch viele Ex-HSVer wie Holtby und Finn Porat bei Kiel und rocken da gerade den Laden. Fiete Arp wurde eingewechselt in der 75. Minute und machte dann auch direkt die Vorlage für Becker zum, ich weiß gar nicht, 3-0 war das oder so. Ich glaube, es war das 3-0. Mhm. Und es sah sehr gut aus, hat mich gefreut. Das andere ist ein Kuriosum. Kennst du den Bruder von dem Nationalspieler und Dortmund-Spieler Schlotterbeck?
Den Bruder? Nee.
Ja, also ich glaube, es ist der Bruder.
Es gibt zwei Schlotterbecks?
Genau, es gibt zwei Schlotterbecks. Ja. Der andere heißt Kevin Schlotterbeck. Und zwar nicht Kevin mit I zum Schluss, sondern K-E-V-E-N. Kevin.
Kevin
Schlotterbeck, lustig, ne? So eine komische Variante von Kevin Schlotterbeck. Und dem ist ein Doppelpack gegen Heidenheim gelungen. Aber weißt du, was das komische ist? Doppelpack
wo spielt er denn? Bei welcher?
Bei Bochum.
Ach, bei Bochum, okay.
Ja. Also Bochum gegen Heidenheim.
Ja, ja.
Bochum ist ja auch im Abstiegskampf, hat mich auch sehr interessiert, weil die könnten ja sehr gut der Relegationsgegner für den HSV werden. Wenn denn der HSV das schafft.
Ja.
Und Schlotterbeck ist ein Doppelpack gelungen. Und weißt du, was das Besondere daran war?
Na?
Das Besondere daran war, er hat erst ein Eigentor gemacht.
Ach so.
Er hat ein Eigentor gemacht.
So ein Doppelpack.
Dann hat
er sogar ein Dreierpack geschafft. Dann.
Nee, genau. Und er hat ein Eigentor gemacht und zwar so ziemlich zum Schluss, als es 0-0 stand. Ich weiß nicht, ob das so 70. 80. Minute. Und er war wirklich am Boden zerstört, weil das natürlich total ein riesen mieser Punktverlust für Bochum ist in dieser ganz wichtigen Phase und macht er ausgerechnet so ein dummes Eigentor.
Ja.
Und da hat er in der 90. Minute tatsächlich auch noch den Ausgleich, ist ihm dann geglückt. Also sie haben nur noch 1-1 gespielt.
Ja, das ist schön.
Und das wirklich Kuriose daran ist, dass das schon das zweite Mal, dass ihm das passiert ist. Er hat das schon mal gegen Mainz gemacht vor ein oder zwei Jahren, dass er Eigentor und Tor gegen den Gegner gemacht hat.
Ja, das ist lustig.
Also von daher, Fiete Arp und Kevin Schlotterbeck sind jetzt mal meine Männer des Matches.
Das ist auch schön.
Ja.
Ich bleibe da ganz traditionell bei uns. Ich würde sagen, Vasil, trotz der 4 Gegentore, weil er halt alles getan hat, was er konnte und uns wenigstens in der ersten Halbzeit am Leben gehalten hat.
Hm.
Ja. Okay. Dann kommen wir mal zu dem hier.
Die goldene Ananas geht an.
Justus, weißt du, wo der HSV ganz vorne liegt?
Na?
Mit ein paar anderen Mannschaften in der zweiten Liga, bei roten Karten.
Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ramos sei Dank.
Ja. Wie viel habt ihr denn jetzt schon gesammelt in der laufenden Saison?
Das war jetzt die 6. rote Karte für den HSV, von denen ja 2 auf Ramos gingen.
Glatte, 6. glatte rote oder
ja,
inklusive gelb-rot auch?
Das interessante Frage, weiß ich jetzt gerade. Ich glaube wirklich glatte rote Karte.
Wow, das ist echt viel.
Und genauso gut in Anführungszeichen sind noch Nürnberg, Osnabrück und Wiesbaden.
Ja, okay. Seid ihr ja in guter Gesellschaft. Nee, aber ihr wart ja immer schon immer so.
Und ja, das stimmt, wir haben noch nie den Fairplay-Preis bekommen. Nee, und tatsächlich muss ich Ramos die goldene Anlage geben. Also es ist so ein bisschen so, ich fand, dieser Elfmeter war schwierig. Also ich meine, also irgendwie laut Experten war er wohl doch gerechtfertigt. Ich aus meiner Sicht ganz klar gar nicht. Man muss sich, es ist natürlich peinlich, dass Ramos jetzt wirklich zum zweiten Mal auch so früh, er hat die letzte rote Karte von ihm, war auch relativ früh.
Ja, also das ist schon seine zweite in der laufenden Saison.
Genau, und da muss man, finde ich, als Verteidiger irgendwie cleverer sein.
Ja,
das also, stimmt allerdings. Da muss man irgendwie cleverer sein, das geht nicht. Also ich weiß nicht, ob der nochmal spielen sollte.
Ja, ich meine, für eine glatte Rote wird man ja auch mindestens zwei, glaube ich, oder sogar, sogar drei Spiele gesperrt.
Ja, das wäre dann doch mal die Chance, dass vielleicht Ambrosius wieder reinkommt. Ich weiß nicht, was Baumgart gegen Ambrosius hat.
Ja, ne? Der war doch im Spiel, oder nicht? Also den hat er doch eingewechselt. Oder nachdem Ramos rausgeflogen ist, wurde doch Ambrosius irgendwie eingewechselt. Hatte ich gelesen, das weiß ich nicht.
Ach wirklich? Sowas hast du gelesen?
Das habe ich gelesen. Also ich habe ja im Ticker so ein bisschen verfolgt. Hm. Und das fiel mir noch auf, dass ich dachte so, oh, okay. Naja, ist auch wurscht.
Nee, das ist überhaupt nicht wurscht. Das muss ich mal eben kurz nachgucken, weil ich das gar nicht glauben kann.
Na gut, guck das mal nach.
Ja, ich gucke das jetzt in diesem Moment nach.
Ja.
Ich sehe es aber nicht. Also er war... Doch, es stimmt, er wurde tatsächlich eingewechselt.
Ja. Für wen denn?
Für Feray.
Ah, genau, stimmt. Genau, Feray raus und Ambrosius rein. Was ich auch interessant fand, weil also ihr habt ja quasi ein Offensivspieler raus und Verteidiger rein, obwohl ihr zurückliegt. Das fand ich interessant. Aber es hat ja funktioniert.
Ja. Tja. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn du einer weniger bist, dann willst du den einen Mann lieber vorne weniger haben als hinten. Ich glaube, alles andere ist zu riskant.
Ja, vielleicht. Ja, ihr wusstet, dass ihr euch auf das Ungetüm Meffert verlassen könnt. Was dann noch?
Ja.
Und Schonlau, ja. Ich meine, sind ja beides, also beides ja eigentlich eher Defensivspieler, die dann die Tore gemacht haben bei euch auch, ne?
Das stimmt. Ja, so weit ist es schon gekommen. Glatzel kam ja, also Nemeth natürlich, Nemeth wieder kein Tor, hatte auch irgendwie die eine oder andere Chance, stand aber ansonsten da irgendwie auch nur rum wie
falsch. War denn Glatzel in der Startelf? Nee, ne?
Nee, Glatzel kam später, wurde dann eingewechselt. Hat aber auch nichts mehr gemacht. Also tatsächlich mit Dompe und Glatzel wurde es dann einfach mal ein bisschen besser. Mhm. Naja, gut.
Ja.
Okay.
Gut. Bei mir goldene Ananas, hatte ich vorhin schon so halb angekündigt, natürlich die Diagnose Wadenbeinbruch bei Philipp Treu. Das kam heute Nachmittag brühwarm als Meldung.
Das ist natürlich
echt bitter, alter Schwede.
Also sehr bitter. Ist
die Saison gelaufen. Eventuell noch drüber hinaus, wer weiß, keine Ahnung, wie lange sowas braucht, um zu heilen, aber das ist natürlich krass. Und das ist einer unserer wirklich wichtigen Leute auf der Seite. Ja, suboptimal. Gute Besserung hier an dieser Stelle. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem hier.
Klassen mit Steffen.
Na, Ansgar, hast du da was?
Warte mal kurz, ich muss mal eben kurz was holen. Ja, Sekunde mal eben.
Ja, mach mal.
Schade. Also ich habe gerade nicht das gefunden, was ich gesucht habe. Ich hätte sonst jetzt so schön rascheln können. Womit hätte ich jetzt wohl geraschelt, Justus?
Ja.
Mit der neuen Wochenausgabe der Hamburger Morgenpost. So, die habe ich mir Freitag gekauft. Da war ein großes Interview mit Steffen Baumgart drin.
Ah ja.
Ein großes Interview mit Steffen Baumgart persönlich wie nie. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, er hat so ein bisschen, er hat immerhin erzählt, seine Frau ist der Mittelpunkt seines Lebens.
Das ist ja schon so sympathisch, fast.
Ja, das stimmt. Seine Kinder hat er, habe ich mich in dem Moment gefragt, hat er eigentlich Kinder? Und warum sind die eigentlich der Mittelpunkt seines Lebens? Und dann fiel mir ein, es gab irgendwann, er hat mindestens eine Tochter und später stand, glaube ich, in dem Artikel auch, er hat insgesamt 3 Kinder, aber ich habe mich so ein bisschen erinnert. Seine Tochter hatte mal irgendwann, als, ich weiß nicht, ob Corona war oder er war irgendwie gesperrt für ein Spiel, nee, er hatte, glaube ich, Corona oder ich weiß nicht mehr genau, was war. Er konnte jedenfalls nicht ins Stadion und musste das Spiel von zu Hause sehen. Und dann hat die Tochter so ein Video gepostet, wie er vorm Fernseher genauso hin und her springt, wie er das im Stadion macht.
Ach ja, stimmt, das habe ich auch gesehen damals. Wie er so mitgeht, ne?
Ja, genau, in seiner charakteristischen Kackstellung.
Hat er auch zu Hause seine, seine Schiebermütze getragen?
Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube,
Ich glaube, er hat er sogar.
Das wäre wahrscheinlich ein bisschen too much gewesen. Das, also wenn er das gemacht hätte, dann wäre das Ganze inszeniert. Ich glaube, also das wirkte damals, dieses Video, so, als hätte seine Tochter das ohne sein Wissen dann irgendwie aufgenommen. Ja. Naja, jedenfalls, also dieses Interview in der Mopo, dann, also muss man natürlich als HSV-Fan lesen, übrigens daneben Hauke Wahls Lieblingsplätze in Hamburg, irgendwelche Restaurants, Hamburger Stadtpark, bla blub. Ansonsten muss man sich die Hamburger Morgenpost mal ab und zu kaufen, ne? Um einfach, um dieses wunderbare Stück Journalismus etwas zu unterstützen.
Und ich möchte auch gerne wissen, wie diese Wochenausgabe jetzt so funktioniert, wie die strukturiert ist.
Ist zum Beispiel auch Atze Schröder drin, der auch Hamburger ist. Also es werden ganz viele Hamburger kommen da zu Wort und Atze Schröder ist auch Hamburger.
Ja, Atze Schröder kennen wir ja alle.
Ja, ja, genau, aber der ist ja eigentlich so, der würde man ja eigentlich eher im Ruhrgebiet verorten. Ja. Aber er ist tatsächlich, also er ist kein Hamburger, aber wohnt in Hamburg jetzt so.
Ja, ja.
Naja, genau, egal.
Sag mal, eine Frage noch, gerade wo du hier, wo wir über Steffen Baumgart noch reden und über seine Schiebermütze. Und also er trägt ja eigentlich immer irgendwas auf dem Kopf, ne? Mhm. Also er trägt entweder Cap oder Schiebermütze. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Bild von ihm gesehen aus der heutigen Zeit, wo er nichts auf dem Kopf hat.
Neu ist halt nur bei ihm die Brille. Aber seine Brille ist nicht so cool wie deine. Also seine Brille ist ein bisschen operartig, finde ich.
Ich habe nämlich, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich nicht, ich habe eine neue Brille oder beziehungsweise eine Brille. Ich hatte bisher noch gar keine Brille, aber ich habe jetzt tatsächlich eine ganz Tagesbrille oder wie sich das nennt. Wie nennt sich das? Eine Tagesbrille? Eine Everyday-Brille? Keine Ahnung.
Das weiß ich. Also die trägst du immer?
Die trage ich jetzt immer. Ja, ja, genau. Okay. Ja, Ansgar war eben gerade voll des Lobes für mich, dass sie gut aussieht. Ja. Muss er natürlich auch, sonst kriegt er
Ärger. Das muss man aber auch zu Leuten
sagen. Das muss man sagen, Leuten auch sagen, weil sie sonst
in Wirklichkeit bist du natürlich
depressiv werden.
Ja.
Aber jetzt, also unabhängig davon, das stimmt, ne? Also ich glaube, also Steffen Baumgart trägt, also ich habe den jetzt irgendwie noch nie ohne Cap gesehen irgendwie in letzter Zeit.
Tja, vielleicht hat er so eine komische Glatze.
Ja, ja, genau. Ich glaube auch, dass er so einen komischen Haarausfall hat wahrscheinlich.
Ja.
Das ist wahrscheinlich unangenehm. Weil er hatte ja früher eine prächtige Lockenpracht auf dem Kopf, wenn man sich so alte Fotos von ihm anschaut, noch aus Rostocker Zeiten.
Er war ja übrigens auch mal in Magdeburg Spieler und Trainer.
Ja, das kann sein.
Das wurde auch mal noch mal so vor dem Spiel so ein bisschen thematisiert. Er hat aber sehr abgewiegelt, dass das ja nur wirklich nicht seine wichtigste Zeit gewesen sei.
Ja. Aber dieser Mützenzwang ist schon ein bisschen, ist schon interessant bei ihm.
Ja.
Gut.
So. Hast du irgendwas, ist dir irgendwas zu Baumgart aufgefallen?
Nee, ist mir nicht.
Okay.
Ist mir nicht.
Dann machen wir weiter und kommen zu dem hier.
Leserbrief der Woche.
Oh, und da hat uns Gruni was geschickt. Wieder ein interessanter St. Pauli-Insight. Möchtest du das vorlesen oder soll ich?
Lies du mal vor, weil ich kenne das gar nicht tatsächlich. Deswegen, ich lasse mich gerne überraschen.
Ah, okay. Also, er hat über uns über Instagram geschrieben. Na, sieh an. Also, Gruni ist ja unser Hörer, der in Kanada lebt.
Seines Zeichens St. Pauli-Fan im Exil.
Na, sieh an, die Vancouver Whitecaps sind recht stark in die neue Saison gestartet mit 13 Punkten aus 6 Spielen und einer der Schlüsselspieler ist ein neuer Mann namens Fafa Picault oder Picault.
Ach, Fafa Picault.
Ja, ja. Und eben hat es bei mir geklingelt. Das war mal einer von uns. Und jetzt hat er so ein schönes Foto von Fafa im St. Pauli-Dress gezeigt. Boah, ich texte das, 2 Minuten später wird er verletzt ausgewechselt.
Oh nein. Ach, wie lustig. Ja, der war damals unter Lienen, war das, glaube ich, war der mal gekommen.
Kann sein,
Der war mal irgendwie so eine halbe Saison oder so.
Okay.
Da hat ganz selten nur gespielt. Ich glaube, der war irgendwie ständig verletzt.
Okay.
Oder er wurde nicht als fit genug erachtet vom Trainer, aber das war auf jeden Fall so eine Episode, die irgendwie nicht so richtig funktioniert hat bei uns.
Er kommt aus Haiti.
Ja, ein Haitianer. Stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Als der damals kam, fand ich das ganz toll.
Ja.
Aber irgendwie hat man da nicht so viel von dem gesehen. Der hatte ein paar Auftritte, wo ich glaube, das war so ein Edeltechniker, der aber auch irgendwie Also wahnsinnig verspielt und wahnsinnig ballverliebt und verdribbelt und
ja,
hat unserem Spiel, glaube ich, insgesamt nicht so gut getan.
Also der kam zu euch von Sparta Prag und hat euch dann Richtung Philadelphia verlassen. Und dann aber viele Stationen. Ist dann nach Dallas, Houston, Nashville und jetzt dann Vancouver.
Ja, es kann sogar sein, dass da irgendwie so eine Geschichte mit ihm war, dass er irgendwie, glaube ich, nicht zum Training erschienen ist oder sowas. Dass
Ach so.
Sogar, disziplinarisch nicht so ganz... Wow. mitgezogen hat. Aber das weiß ich, das muss ich nochmal überprüfen, ob das wirklich wahr war. Na gut, okay, das ist interessant. Ich habe auch was.
Also ich finde es immer, ah, guck mal, nee, ich habe das gerade mal googelt. 3. Januar 2017, Linen schmeißt Fafa raus.
Ah, siehst du, Linen hat ihn rausgekickt.
Den ersten hat erwischt, St. Pauli räumt auf und feuert Stürmer Fafa Picot.
Ja.
Der Ambi fehlt beim Trainingsauftakt.
Ja,
ist nur noch in Miami, Florida. Trainer Ewald Lien, Doppelpunkt, Fafa ist vom Training freigestellt. Wir haben ihm nahegelegt, sich einen anderen Verein zu suchen.
Ja, ja.
Ja, das ist Marktwert 450.000.
Ja, ja.
Tja,
gut. Hat nicht sollen sein, Fafa.
Aber das ist doch irgendwie auch, also finde ich irgendwie so eine sympathische Geschichte, wenn man sich so guckt, wo er so überall gewesen ist.
Und lustig, dass er jetzt in Kanada wieder auftaucht und erkannt wird. Sehr schön. Ja. Danke, Gruni. Danke für diesen kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Genau. Wir haben natürlich auch, stimmt gar nicht, nicht natürlich, sondern letztes Mal hatten wir das ja gar nicht. Oder doch, letztes Mal hatten wir, es war keine richtige Spielanalyse, es war eher das Wehklagen eines jungen St. Pauli-Fans. Heute,
ja, stimmt.
Heute haben wir was, das ist ein bisschen ausführlicher und ein bisschen mehr Analyse, wie wir das von ihm kennen. Finn ab!
Frust mit Finn.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frust mit Finn. Ja, 3:4 heißt es. Am Ende am Millerntor gegen die SV Elversberg, ausverkauftes Haus. Und man war eigentlich ganz gut gestimmt. Das Spiel gegen Karlsruhe war leider sehr von dem Tod des Ultras geprägt. Und man wollte was aufarbeiten, man wollte die Sachen kritisch analysieren. Hat das anscheinend auch gemacht, aber genützt hat es leider nichts. Ja, das, was ich vorher getippt habe, das lasse ich mal unkommentiert. Sonst mache ich mich hier noch lächerlich. Es wurde einfach mal wieder gezeigt, diese Liga ist unberechenbar, du darfst kein Team unterschätzen, sie ist so ausgeglichen wie noch nie und man muss einfach ganz, ganz großen Respekt gegenüber Elversberg zollen, das haben sie richtig, richtig stark gemacht. Sie haben Matchplan gehabt, sie haben sich nicht versteckt, sie standen ein bisschen defensiv in der ersten Halbzeit, hatten aber deutlich mehr Torchancen und wir können uns auf einen der besten Torwerte der Liga versichern, dass wir da noch kein Tor kassiert haben. Sie hätten aber deutlich eins verdient. Wir gehen dann glücklich mit dem 1-0 in die Halbzeit. Kurz vor der Halbzeit eine strittige Elfmetersituation, die ich jetzt so kurz nach dem Spiel noch nicht beschreiben kann. Ja, dann kommen wir raus und dann verstehe ich nicht, was da passiert. Du musst eigentlich voll drauf gehen und alles dafür tun, den Sack hier relativ früh zuzumachen. Genau das Gegenteil passiert. Man kriegt dann das Gegentor, geht dann wieder in Führung, um dann ja Sekunden später im direkten Gegenangriff wieder das Gegentor zu bekommen. Und dann passiert irgendwas mit der Mannschaft, ich weiß es nicht genau. Aber auch das 3:2 und das 4:2 fällt. Und dann war allen klar, dass wir hier die erste Niederlage zu Hause hinnehmen müssen. Ja, das Tor von Jackson, das war natürlich ein schönes Add-on noch. Aber einen Punkt können wir hier leider nicht mitnehmen. Jackson Irvine sprach nach dem Spiel von dem schlechtesten Spiel zu Hause. Das schlechteste Auswärtsspiel war deutlich gegen Schalke. Und jetzt muss man gucken. Wir haben die Tabellenführung an Kiel abgegeben und haben 5 Punkte Rückstand auf dem Platz 3, Fortuna Düsseldorf. Es ist noch lange nichts passiert. Wir haben noch 5 Spiele, wo du jetzt wirklich zeigen musst, was in dir steckt, was diese Mannschaft will und was nicht. Und damit wäre es am besten, nächste Woche gegen Hannover anzufangen. Ja, man wird es kritisch aufarbeiten, hat Fabi eben auf der Pressekonferenz gesagt. So wie jedes Spiel. Und dann wird sich zeigen, was bei rausspringt. Ein schwarzer Tag heute, der auch dadurch geprägt ist, dass man eine Choreo für Kiste gemacht hat, für den Ultra, der ja leider auf der Hinfahrt nach Karlsruhe letzte Woche verstorben ist. eine Leistung, die nicht akzeptabel ist, die aufgearbeitet werden muss. Und ein leider erneut verletzter Philipp Treu, der relativ früh runtergehen musste. Das ist die kurze Analyse nach dem Spiel. Ich schaue mir jetzt die Meisterfeier von Leverkusen an, mit einer kleinen Hoffnung, dass unsere Freunde aus Bremen das gewinnen. Von daher, Forza St. Pauli.
Danke, Finn. Immer wieder erfrischend, immer wieder auf Punkt. Auf den Punkt, also es ist, also sagen wir mal so, es ist nicht so richtig kurz, aber immer auf den Punkt.
Auf jeden Fall. Und, ja. Und ungefiltert vor allem, ne? Ja. Das mögen genau. wir so gerne.
Das stimmt.
Und, ja. Danke nochmal dafür. Danke, dass meine Stimmung jetzt wieder im Keller ist, Finn. Hm. Nach deiner Analyse. Ich habe mich gerade schon wieder so halbwegs berappelt. Naja, kommen wir jetzt mal zu dem hier.
Die Spitze des Spieltags.
Ja, und Justus, da tut es mir leid, aber ich kann es nicht anders sagen. Das, was mich an diesem Spieltag einfach gefreut hat, ist eure Niederlage. Als ich da am Ticker gesehen habe, dass ihr 3-4, habe ich meinem 13-Jährigen gesagt, hey, jetzt gehst du mal nicht an dieses verrückte Fahrgeschäft, jetzt hörst du dir einmal an, wie der FC St. Pauli verkackt hat.
Ja, da ist sie wieder die Gehässigkeit und Obsession
mit den
Stadtnachbarn. Ja, ja.
Ja, ja.
Aber du, ganz ehrlich, es wäre mir umgekehrt genauso gegangen. Ich habe mich die ganze Zeit während unser Spiel beschissen lief, damit getröstet, dass ihr ja wenigstens auch verliert.
Ja, genau, siehst du?
Bis es dann zum Schluss dann sich ins Gegenteil verkehrt.
Normalerweise gönne ich euch ja auch jeden Punkt, selbst wenn wir sozusagen Kopf an Kopf Rennen machen.
Ja.
Aber das war einfach, das brauchte ich einfach so. Wenn man sonst
gar nichts hat, worüber. Das stimmt.
Weißt du, es hat ja auch die ganze Konkurrenz. Es ist ja auch so, Düsseldorf und Kiel spielen ja auch einfach so potent stabil. Was soll man da machen? Also das ist ja einfach.
Ja, ich meine, genau. Also wenn wir jetzt auch noch gewonnen hätten, dann wäre bei euch absolut Schicht im Schacht gewesen wahrscheinlich. Mhm. Stimmungsmäßig, ne? Also ja. Ich meine, ja, das genau. Das ist, es hilft, die Leiden der anderen zu sehen. Ja, okay, gut. Niederste Instinkte. Mhm. Dann kommen wir mal zu dem hier.
Das Aufsteigometer.
Ich würde sagen, bei euch ist Platz 3 drin. Und bei uns auch. Die einen nähern sich von oben, die anderen von unten.
Ja. Ja, also bei uns kann man auf jeden Fall sagen, Tabellenführung abgegeben an Holstein Kiel zum ersten Mal. Die sind jetzt einen Punkt vor uns. 2 Niederlagen in Folge, das ist das viel beängstigendere. Das ist ein Novum diese Saison, das hatten wir noch gar nicht. Novum war auch, dass wir ein Heimspiel verloren haben, gab es auch noch gar nicht. Aber vielleicht haben wir jetzt auch einfach, das musste einfach irgendwann mal sein diese Saison und vielleicht haben wir das jetzt damit einfach im Doppelpack abgehakt mit diesem Spiel. Aber man muss schon sagen, the trend is not our friend. Immerhin haben wir noch 5 Punkte Vorsprung auf Platz 3, in Klammern Düsseldorf, und 8 Punkte auf euch, was sich ja irgendwie noch ganz okay anhört. Aber man weiß ja, wie schnell sich sowas auch wieder in nichts auflösen kann.
Ja.
Es wird eng, leider. Ich muss sagen, ich bin etwas am Bibbern.
Noch eine Niederlage und es wird wirklich eng. Also es wäre einfach zu ärgerlich für euch, wenn ihr jetzt nur noch Platz 3 schafft. Aber egal.
Ja, es wäre extremst. Also, nachdem vor allem alle Trainer und sämtliche Pressestimmen uns schon gratuliert haben zum Aufstieg, es ist nur noch eine Frage des Datums und der ganze Bullshit, ey. Man muss das einfach irgendwie aus. Wie will man es ausblenden, wenn alle die ganze Welt so auf einen schaut? Aber damit muss man halt klarkommen, wenn man aufsteigen will. Es geht ja allen so. Euch ja auch. Was sagst du denn zum Aufsteigometer?
Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Wir beide Hamburger Teams nähern sich Platz 3. Ihr von oben, wir von unten.
Die Sache ist ja, ihr nähert euch ja Platz 3 überhaupt nicht.
Naja, also gut,
ihr habt wieder
zwei
Punkte
recht.
Verloren. Also,
ja, gut, okay. Aber wir spielen mit um Platz 3.
Ihr untermauert Platz 4, würde ich mal sagen.
Ja, das ist schon okay.
Mal wieder.
Das ist schon okay.
Ausblick mit Einblick.
Da fang du mal an. Wann spielt ihr?
Wir spielen Sonntag.
Ah, okay.
Nee, eigentlich seid ihr zuerst dran, aber ich mach's trotzdem mal. Wir spielen Sonntag erst, was ich irgendwie doof finde, weil ich habe so das Gefühl, man will jetzt irgendwie schnell diese.
Ja.
Man will das irgendwie jetzt schnell abhaken. Ja. Also es wär geil gewesen, wenn wir jetzt schon am Freitag gespielt hätten. Irgendwie, dass man dann bam, sich da irgendwie wieder so ein bisschen schneller rehabilitieren kann. Jetzt muss man eine Woche warten. und auf dieses Spiel hin zittern. Naja. Also Sonntag beim kleinen HSV in Hannover sind wir. Ist natürlich auch
schwierig.
Schweres Auswärtsspiel. Ja,
ja,
sehr schwer.
Wirklich schwierig. Ja.
Allerdings, ja, die krebsen halt auch rum. Ne? Also die hatten jetzt gerade ein 0-0
ja.
im Niedersachsen-Derby gegen Braunschweig.
Ja.
Und auch da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert, muss man sagen. Ich glaube, es gab diesmal keine Ausschreitungen, Ansgar. Hast du da irgendwas gehört? Es gab doch, glaube ich, letztes Mal gab es doch beim Niedersachsen-Derby irgendwie, gab es ordentlich Kloppe.
Und da wurden die Sitze rausgerissen, ich erinnere mich.
Pyro
ja, ja,
und Randale, genau.
Ja. Habe ich jetzt diesmal zumindest nichts von mitbekommen. Nee, ne? Hätte man wahrscheinlich gelesen.
Wahrscheinlich nee. Wird das halbe ja. Stadion voll mit ja. Polizei. Ja. Genau, wir wohl wieder mit Hauke Wahl.
Aha.
Der jetzt ja seine gelb-rote Kartensperre abgesessen hat, aber ohne Philipp Treu. Und hoffentlich mit einer sehr viel besseren Einstellung. Die Hütte muss brennen, beziehungsweise die Kontrolle muss wieder zurück, die Null muss hinten stehen. Aber von mir aus kann es auch gerne ein dreckiger 4-3-Sieg sein, Hauptsache Punkte.
Wir spielen am Samstagabend Topspiel gegen Kiel. Das werde ich mir auch auf jeden Fall angucken. Da gehe ich nicht irgendwie zu Dom oder.
Genau, Samstagabend Topspiel. Das werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Ja. Das ist interessant.
Was mir Sorgen macht, ist die Form der Kieler. Die haben jetzt fünfmal, also die haben jetzt erstmal gegen Osnabrück 4-0 gewonnen und zwar einfach auch ohne, dass es irgendwie in Gefahr war. Und das war der fünfte Sieg zu null in Folge.
Krass.
Und sie haben auch nochmal irgendwie, ich glaube, gegen Nürnberg hatten sie 4-0 gewonnen.
Ja.
Sehr stark. Und Kiel ist ja auch der Angstgegner vom HSV.
Ja, ja.
Ich weiß noch genau, wie damals.
Eure erste Saison im Unterhaus.
Die erste Saison im Unterhaus. Das ist Wahnsinn, wie lange das her ist. Da wohnte ich noch ganz woanders.
Ja.
Vor
6 Jahren.
Vor 6 Jahren. Ich saß auf dem Balkon damals in meiner Eimsbütteler Wohnung und dachte, so jetzt geht die zweite Liga los, okay, das gucke ich mir jetzt an, Kiel werden sie jetzt weghauen, Christian Titz war Trainer und da haben sie 3-0 auf die Fresse bekommen, es war nicht auszuhalten.
Zu Hause, ne?
Zu Hause, vor eigener, also was für eine Demütigung. Und da seitdem haben sie gegen Kiel auch, in der zweiten Liga haben sie noch nie gegen Kiel zu Hause gewonnen, weil danach haben sie nur noch unentschieden gespielt, zu Hause gegen Kiel.
Oh, interessant, okay.
So, also Kiel ist Angst, ich weiß gar nicht, ob sie mal außerhalb der zweiten Liga zu Hause gegen Kiel gespielt haben, vielleicht haben sie auch noch nie zu Hause gewonnen. Also es muss sozusagen, es muss Geschichte gemacht werden.
Aber was für ein Knallerduell, oder? Also das ist wirklich,
das stimmt, ja,
wirklich
ja.
Das Spitzenspiel.
Ja, ja, das ist wirklich super, mal das Spitzenspiel, kann man so sagen. Das Lustige, was mich so ein bisschen gefreut hat, aber wieder ein bisschen Schadenfreude, dass Kiel hat, das hat der Kicker berichtet, den letzten Sieg, das 4-0 gegen Osnabrück, mit der HSV-Torhymne von Scooter gefeiert in der Kabine.
Ja?
Ja. Also, ja, genau.
Oh Gott.
Ich weiß nicht,
hat Fiete Arp doch bestimmt seine Finger im Spiel gehabt.
Keine Ahnung, also irgendwie.
Oder
ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach, vielleicht wissen die das auch nicht, dass das die Hymne vom Haas ist ja auch so, gibt es ja auch so als Song von Scooter, keine Ahnung, ja, müssten sie eigentlich wissen. Also,
hat Scooter auch das nicht extra für euch geschrieben? Sogar das
nee, Lied? Also das ist ja eigentlich, das ist ja in Hamburg, ist das, also im Stadion wird das ja sozusagen, da singt ja irgendwie Auf geht's Hamburg oder sowas.
Ja.
Und im Original ist es irgendwie anders, da ist es irgendwie ein anderer Schwachsinnstext.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, welche Version die gehört haben. Wenn sie diese Auf geht's Hamburg-Version gehört hätten, wäre es natürlich mega peinlich.
Naja, aber vielleicht war das schon so in Voraussicht auf das Spiel. So auf
ja, den, aber das Lied so, wird ja so gespielt.
Sarkastisch, auf geht's Hamburg, weißt du?
Ja, aber das Lied wird ja gespielt, wenn der HSV ein Tor schießt. Naja,
gut. Ja, ja.
In der Sportschau wurde übrigens mehrfach das schöne Wortspiel gemacht, dass Kiel jetzt mit Storchenschritten auf Platz 1 marschiert.
Ja.
Also das haben sie auch gleich mehrfach gemacht.
Ja.
Naja, so, das ist der Ausblick.
Das ist der Ausblick.
Ja, dann wieder Wiedersehen mit.
Verdammt spannend.
Ja. Ja, das ist das einzig Positive, was man sagen kann, Justus. So, damit wären wir schon wieder am Ende angekommen dieser wunderbaren Folge.
Ja. Es war mir eine Ehre.
Mir auch. Möchtest du noch irgendwas anderes erzählen?
Ich habe jetzt eine neue Serie angefangen auf Netflix.
Welche denn?
Fallout.
Ah, okay, ja, die wird ja ziemlich beworben. Ne? Was passiert da? Ja. Mal so in 3 Sätzen?
Das ist ja auch eine Adaption von einem Computerspiel, was er erfolgreich
war. Oh Gott, ja. Ach nein, ach, das ist, da ist so eine Plakatwerbung für, die ich ganz furchtbar fand. Das war tatsächlich so, als ich gestern zurückfuhr vom Dom, da stand ich so eine Weile an der Bushaltestelle vor diesem Plakat und dachte, auf sowas habe ich ja gar keinen Bock.
Wieso, was war denn da drauf?
Ja, das war, ja, da waren diese drei Hauptfiguren, das waren alles so völlig so Cybermenschen irgendwie.
Weißt du, ich kenne nur das eine Filmplakat, wo eine Frau so durch so eine postapokalyptische Landschaft streunt. Ja. Und das Ganze, wenn du so die Augen, wenn du so ein bisschen, wie nennen wir das, blinzelst, dann sieht man da so einen Totenkopf drin. Das,
Okay. Also
grafisch ganz schön.
Nee, das habe ich nicht gesehen. Okay, grafisch. Also ich habe die Serie, ich weiß überhaupt nichts darüber.
Es ist sehr ähnlich thematisch wie The Last of Us. Was ja auch ein Computerspiel war, was adaptiert wurde. Hier geht's allerdings.
The Last of Us kenne ich auch nicht.
Naja, doch, also, doch, natürlich. Das war doch ganz groß, der Netflix-Hit vor einem Jahr ungefähr.
Also grundsätzlich mag ich Sachen, die von Computerspielen sind und die dann zu sehr am Computer gemacht sind, mag ich
nicht. Nee, das ist ja nicht am Computer gemacht. Also das ist ja mit Schauspielern dann die Story verfilmt. Warte mal ganz kurz. Da muss ich einmal.
Ich bin gespannt, ob wir beide am Ende der Saison auch noch einen Fallout haben werden. Ob du dann durch eine apokalyptische Landschaft marschieren wirst.
Wenn wir beide den Aufstieg verpasst haben, dann.
Weißt du, was ich übrigens witzig finden würde? Also es gibt ja immer diese Dokumentationen über Fußballvereine und ich glaube, man weiß das ja immer, es wird ja vorher gar nicht announced, dass da sowas gemacht wird. Ich glaube, Insider wissen das dann schon. Aber ich fände, es wäre ja möglich, dass am Ende der Saison herauskommt, dass diese ganze Saison der HSV von einem Kamerateam begleitet worden ist. Das wäre irgendwie witzig. Naja.
Ja, und unser Podcast auch.
Ja, das wäre auch noch witzig.
Das wäre schön, ja.
Die ganze Dokumentation.
Nee, was ich sagen wollte, Last of Us war mit Pedro Pascal damals. Hm. Ich weiß nicht, ob du das hätte ich nicht mitbekommen.
Sagt mir gar nichts.
Oh, okay, gut.
Sagt mir gar nichts.
Dann beenden wir das an dieser Stelle.
Genau, alles klar.
Es ist jetzt Fallout ist quasi auch so eine Endzeit-Thematik, wo auf der Erde war ein Atomkrieg und 250 Jahre später, die Menschen haben unterirdisch in Bunkern überlebt, kommen jetzt wieder an die Oberfläche zurück, um dann eben halt zu gucken, was ist denn da noch übrig auf der Erdoberfläche, die Strahlung ist inzwischen abgeklungen, dass man wieder leben kann, atmen kann, aber sie wissen halt überhaupt nicht, was sie da oben erwartet. Gibt es da noch Menschen? Gibt es irgendwelche mutierten Menschen? Gibt es Tiere, die mutiert sind? Gibt es irgendwas? Und das, mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur die erste Folge geguckt und das war...
Also eine Science-Fiction-Dystopie.
Genau, Dystopie, Science Fiction, genau.
Also, aber es ist ja eigentlich, was ja eigentlich in ist in den letzten Jahren, so sind diese Near-Future-Sachen, ne? Also sowas wie Black Mirror, wo so in den nächsten 20 Jahren ist auch nicht so ganz.
Naja, gut, aber das ist ja auch so, es ist ja auch ein Near-Future-Szenario. Also es beginnt mit dem Atomkrieg.
Ja.
Spielt allerdings in so einer parallelen Welt, die irgendwie so in den 50er Jahre irgendwie spielt, wo dann da quasi der Atomkrieg ausgelöst wird. Aber Atomkrieg ist ja im Moment auch wieder gerade so ein Trend.
Das stimmt, ein absolutes Thema.
Trendthema.
Trendet wieder, ja.
Es trendet leider wieder sehr hart gerade.
Ja. Gut. Na gut. Justus, mit diesem schönen Schlussgedanken entlassen wir die Hörerinnen und Hörer. Denkt ein bisschen über den Atomkrieg. Überlegt euch mal, was ist schlimmer, Atomkrieg oder euer Verein steigt nicht auf?
Ja, genau. Machen wir eine Abstimmung auf Insta dazu.
Ja, genau. Okay, alles klar. Ein riesen Atompilz. So, über Hamburg, über Millerntor. Okay, alles klar. Tschüss, Abpfiff, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.